Morgen. Ich bin noch immer ziemlich angeschlagen, darum bin ich heute später gekommen. Dafür werde ich dann früher gehen, das gleicht sich dann wieder aus. Wann hast du das letzte Mal Zeugnis gegeben? Und mit Zeugnis meine ich jetzt nicht das, was die Schüler unter uns so in 2 Wochen kriegen, sondern mit Zeugnis meine ich deine Bekehrungsgeschichte. Ich habe so die Predigt hat zuerst mal so genannt, Bekehrungsgeschichte, wobei der Begriff ein bisschen sperrig ist. Ich habe es dann einmal umbenannt in, warum ich an Jesus glaube. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Jeder, der an Jesus glaubt, der Jesus nachfolgt, hat irgendwas, eine eigene persönliche Geschichte mit Jesus. Hat Bekanntschaft gemacht mit dem Auferstandenen, hat eine Sündenerkenntnis gehabt, hat eine Umkehr erlebt und hat für sich seinen persönlichen Grund gefunden, warum er jetzt mit Jesus leben möchte. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte ganz gern ein bisschen eine spannendere Bekehrungsgeschichte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe mich dann mit 18 taufen lassen. Es war relativ unspektakulär. Und ich kann mich jetzt nicht wirklich an ein Leben ohne Jesus erinnern, an ein Leben vor Jesus. Und wann bin ich gerettet worden? Ich kann das jetzt eigentlich nicht wirklich an einem bestimmten Datum festmachen. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man eine Bekehrungsgeschichte hat und nicht wie genau und wie spannend diese Bekehrungsgeschichte ist. Wichtig ist, dass man einen persönlichen, einen felsenfesten Grund gefunden hat, warum man sein Leben nicht mehr ohne Jesus leben möchte. Und in der heutigen Geschichte, in der Apostelgeschichte 22, sehen wir die Bekehrungsgeschichte von Paulus. Und das ist eine bekannte Geschichte, wir haben es schon in Kapitel 9 gesehen und in Kapitel 26 wird es dann nochmal wiederholt. Also scheinbar ist Paulus das sehr wichtig, dass das gleich dreimal aufgeschrieben worden ist. Und seine Bekehrung ist so ganz anders als meine. Seine Bekehrung war wirklich spannend, beeindruckend, ein richtiger Wendepunkt in seinem Leben. Und seine Bekehrungsgeschichte zeigt eindrücklich, mit welch großer Macht Gott Sünder retten kann. Schauen wir uns zuerst einmal ein bisschen die Vorgeschichte an. Wir waren jetzt ja schon Zeitl nicht mehr in der Apostelgeschichte. Wir befinden uns da am Ende der dritten Missionsreise. Paulus ist in Jerusalem, hat ein paar Begleiter mit. Er geht dann auch in den Tempel, hält dort auch all die Reinigungsvorschriften ein, um ja die frommen Juden nicht irgendwie zu erzürnen. Und trotzdem macht sich dann ein zorniger Mob auf, fasst ihn, will ihn töten und im Endeffekt liegt es dann an römischen Soldaten, die ihn da rausreißen und retten. Und weder die Römer noch viele von diesem Mob wissen wirklich, worum es geht und zum Teil wissen es nicht einmal, wer Paulus ist. Also die Römer zum Beispiel glauben, dass er ein aufständischer Ägypter ist. Und da ist schon mal eine Lektion vorab. Wenn ein wütender Mob schreiend rumläuft, kommt selten was Gutes dabei raus. Und deshalb bin ich auch kein Freund von so Großdemonstrationen, da kommen Haufen Leute zusammen, verschiedene Leute mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Absichten und da kommt selten was Gescheites raus dabei. Und Paulus bittet dann darum, dass er zum Volk sprechen darf und was er dann zu sagen hat, ist eigentlich weniger eine Verteidigungsrede, sondern vielmehr nutzt er wieder mal die Gelegenheit, um Zeugnis zu geben und um das Evangelium zu erklären. Und ja, seine Bekehrungsgeschichte ist eigentlich sehr klassisch, so wie man es in einer jeden Bibelschule, bei einem jeden Evangelisationsworkshop lernt. Man hat so 3 große Teile. Das Leben vor Jesus, dann die Begegnung mit Jesus und dann das Leben mit Jesus. Da will ich aber gar nicht so viel drauf eingehen, sondern ich habe da so 7 Lektionen rausgefiltert, die mir wichtig waren sind. Und den möchten wir uns jetzt anschauen. Zuerst das Leben vor Jesus, Verse 1 bis 5. Ihr Männer, meine Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann. Als sie merkten, dass er sie in ihrer Muttersprache anredete, wurden sie ganz still. Er fuhr fort: Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Lizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie ihr es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft können mir das bezeugen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Und das ist die erste Lektion für heute. Mit religiösem Eifer kann man Gott nicht beeindrucken. Seit seiner Jugendzeit hat Paulus, damals noch Saulus, leidenschaftlich für die Ehre Gottes gekämpft. Er wurde vom berühmten Lehrer Gamaliel unterrichtet. Er war Pharisäer, er hat sich in den Heiligen Schriften ausgekannt. Und es war sein einziges Bestreben, Gott zu ehren. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was er hat und was er kann. Und das hat für ihn auch bedeutet, Gottes Ehre zu verteidigen. Und deshalb ist er gegen diese neue Sekte, gegen die Christen, so vehement vorgegangen. Weil aus seiner Ansicht nach haben sie die Ehre Gottes besudelt. Und da war er sehr rücksichtslos in seinem Verhalten. Und er redet hier diesen Mob mit Brüder und Väter an. Das waren seine Leute, seine Landsleute. Und er kann ihren Zorn nachvollziehen. Er war genauso wie sie, bevor er Jesus kennengelernt hat. Er kennt ihren Eifer und ihre Hingabe und ihr Verlangen, Gott zu ehren und den Tempel vor Verunreinigung zu schützen. Und gerade dieser Eifer aber war es, der die Juden damals veranlasst hat, ihren eigenen Messias zu kreuzigen. Es ist ein blinder Eifer, ein blinder religiöser Eifer. Und dieser blinde religiöse Eifer hat noch immer große Gefahren in sich. Denkt man an die Kreuzzüge, die Inquisition, muslimische Kriege in Afrika, islamistischer Terror, der religiöse Terror in Nordirland, der jetzt da wieder, wo man wieder Angst gehabt hat, dass das wieder aufkeimt. Also man kann sehr hingebungsvoll sein und glauben, Gott zu dienen und Gott zu ehren und trotzdem völlig am Halsweg sein und im Endeffekt nicht für Gott, sondern gegen Gott kämpfen. Also das ist die Lektion Nummer 1. Die Bekehrungsgeschichte von Paulus sagt uns, dass man mit blindem religiösen Eifer Gott nicht beeindrucken kann. Und dann kommt die Begegnung mit Jesus. Verse 6 bis 10. Doch auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, geschah etwas. Es war um die Mittagszeit, als mich vom Himmel her plötzlich ein strahlendes, helles Licht von allen Seiten umgab. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und die Stimme erwiderte: Ich bin Jesus von Nazareth, der, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte. Ich fragte: Was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh nach Damaskus, erwiderte der Herr. Dort wirst du alles erfahren, was dir zu tun aufgetragen ist. Das ist die zweite Lektion. Errettung erfolgt durch Gottes Gnade und Macht und nicht durch unseren Verdienst oder unsere Willenskraft. Ich kenne jetzt deine persönliche Bekehrungsgeschichte nicht. Ich hoffe, du hast eine. Aber bei vielen Bekehrungsgeschichten hört man so: Ja, ich habe so eine innere Leere, eine innere Sehnsucht verspürt. Ich habe irgendwie gesucht nach mehr, ich wollte Gott irgendwie kennenlernen, ich wollte Jesus kennenlernen, habe dann angefangen in der Bibel zu lesen, habe Kontakt aufgenommen zu anderen Christen, ich wollte einfach rausfinden, ob an diesem Jesus was dran ist oder nicht. Bei Paulus war das komplett anders. Er wollte Jesus nicht kennenlernen. Und er wollte auch die Christen nicht kennenlernen, ganz im Gegenteil. Er wollte den Glauben der Christen im Keim ersticken. Also wirklich alles von Anfang bis Ende war Gnade Gottes. Es kam von Gott und nichts kam von Paulus. Er hat sich nicht aufgemacht, um Gott zu suchen. Seiner Meinung nach hat er Gott ja bereits gefunden, hat ihm bereits gedient. Aber Gott hat sich aufgemacht, ihn zu suchen und hat ihn gefunden. Wie das verlorene Schaf. Und wahrscheinlich ist auch das der Grund dafür, dass Paulus nicht aufgehört hat, von der Gnade Gottes zu predigen. Und wir haben es vorher auch schon gesungen, über diese wunderbare Gnade Gottes. Von Anfang bis zum Ende war alles Gottes Gnade. Und die Bibel ist voll mit Versen, die davon sprechen, von Gottes Gnade, dass alles von ihm kommt, dass er uns sucht und nicht wir ihn. In Johannes 6,44 zum Beispiel: Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Johannes 6,65: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen, wenn ihm nicht der Vater das ermöglicht hat. Lukas 10,22: Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbar machen will. Der Galater 1,15: Aber Gott hat mich im Mutterleibe auserwählt und in seiner Gnade berufen. Der Römer 9,16: Es kommt also nicht auf das Wollen und das Bemühen eines Menschen an, sondern einzig und allein auf Gott und sein Erbarmen. Und wenn Gottes Gnade ausreicht und seine Kraft genug ist, um so einen vehementen Gegner wie Paulus zu bekehren, dann ist es ihm auch möglich, jeden x-beliebigen Sünder zu retten. Also die Bekehrungsgeschichte von Paulus zeigt uns, dass die Errettung einzig und allein durch Gottes Gnade und durch seine Macht passiert und nicht durch unseren Verdienst oder unsere Willenskraft. Eine weitere Lektion, die wir da sehen, ist, dass uns Gott oft zuerst demütigen muss, bevor er uns für seinen Dienst gebrauchen kann. Stolze Menschen, damit kann Gott nicht viel anfangen. Und Gott hat ihn buchstäblich vom hohen Ross runtergeschmissen. Er hat Paulus zuerst blind machen müssen, damit er dann die Wahrheit richtig sehen kann. Und es sind zwei wichtige Fragen, die Paulus da stellt. Wer bist du, Herr? Und was soll ich tun, Herr? Und die Wichtigkeit dieser Fragen hat sich bis heute nicht verändert. Es ist immer wieder gut zu fragen, wer bist du, Herr? Und was soll ich tun, Herr? Mit stolzen Menschen kann Gott nichts anfangen. Oft muss er uns zuerst demütigen, damit er uns für seinen Dienst gebrauchen kann. Und dann sehen wir noch die Begegnung mit dem Ananias. Ab Vers 11. Die strahlende Herrlichkeit des Lichts hatte mich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Dort wohnte ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden in der Stadt hoch angesehen war. Der suchte mich auf und sagte zu mir: Lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Er sagte: Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Er hat dich dazu bestimmt, den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und was du gehört hast. Also, Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe den Namen des Herrn an und lasse dich reinwaschen von deinen Sünden. Es ist interessant, dass Hananias hier Paulus mit Bruder oder lieber Bruder anrät. Bei Studentenvereinigungen oder auch bei gewissen Vereinen ist es oft so üblich, wenn man sich dort bewirbt und Mitglied werden möchte, dass man da ein gewisses Aufnahmeritual hinter sich bringen muss, dass man sich zuerst bewähren muss, dass man Prüfungen bestehen muss, bis man dann tatsächlich aufgenommen wird und Teil dieses Vereins sein kann. Nicht so bei der Familie Gottes. Es ist völlig egal, wie dein Leben vor Jesus ausgeschaut hat, ob du jetzt ein schlimmer Finger warst oder nicht, es ist völlig egal. Sobald man eine Bekehrung erlebt hat und die Gnade Gottes im Glauben angenommen hat, gehört man zur weltweiten und ewigen Familie Gottes. Und das ist die Lektion Nummer 4, dass der Glaube allein zählt. Es gibt keine sonstigen Aufnahmekriterien oder Bewährungsprobe, um bei Gott angenommen zu werden. Was wir hier aber auch sehen, ist, dass Glaube und Taufe Hand in Hand gehen. In der frühen christlichen Gemeinde gab es keine ungetauften Gläubigen. Und das ist die Lektion 5. Taufe ist ein wichtiger Teil des Glaubens an Christus. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe den Namen des Herrn an und lass dich reinwaschen von deinen Sünden. Die Bekehrungsgeschichte von Paulus sagt uns, dass Glaube allein zählt und dass die Taufe ein wichtiger Teil dieses Glaubens ist. Und jetzt beginnt das Leben mit Jesus. Ab Vers 17. Als ich dann wieder nach Jerusalem zurückkehrte und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn und er sagte zu mir: Verlasse Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich sagst. Ich erwiderte: Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleidung seiner Mörder bewachte. Doch er befahl mir: Geh, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. In unserer modernen Gesellschaft geht es ja oft sehr stark um mich. Ich möchte glücklich sein, ich möchte meinen Sinn im Leben finden, möchte mich selbst verwirklichen. Und alles, was mich nicht glücklich machen kann, das kann weg. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Und das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Glück, nach Anerkennung, ich selbst sein. Ich möchte mich frei entfalten und entwickeln können und das ist grundsätzlich auch gut. Aber wenn etwas, das grundsätzlich gut ist, übertrieben wird, dann wird es schlecht und dann kann es zum Fallstrick werden. Wenn es in meinem Leben einzig und allein nur noch um mich und um meine Bedürfnisse dreht, dann ist es absolut nicht im Sinne des Erfinders. Und deshalb hier die Lektion Nummer 6. Gott rettet uns um seiner selbst willen und nicht um meiner selbst willen. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir oft gern verdrängen und vergessen, dass es im Leben eben nicht um mich geht. Und das hat auch Paulus lernen müssen, dass Gottes Pläne oft anders ausschauen als seine Pläne. Und Weltmission war jetzt nicht unbedingt so das Anliegen von Paulus, wo er dann gleich gesagt hat, ja, ich möchte Weltmissionar werden. Nein, das war Gottes Auftrag an ihn und Gott hat ihm das beibringen müssen, was jetzt sein Auftrag ist und dass sein weiteres Leben nicht so verläuft, wie es der Paulus vorgestellt hat. Also die Bekehrungsgeschichte von Paulus sagt uns, dass Gott uns um seiner selbst willen rettet und nicht um unser selbst willen. Und jetzt haben wir die Reaktion der Zuhörer, Vers 22. Bis zu diesem Wort hatte die Menge ruhig zugehört, doch jetzt begannen sie zu schreien: Weg mit ihm, bringt ihn um, so darf er nicht leben. Weltmission, das war von Anfang an Gottes Plan. Er hat das Volk Israel erwählt als sein abgesondertes, heiliges Volk. Sie sollten ein Beispiel sein, ein Vorbild für die anderen Völker. Wenn man Israel anschaut, sollte man sehen, wie es ist, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Aber das ist eigentlich nie wirklich verstanden worden. Sie haben irgendwie Heiligkeit mit Überheblichkeit verwechselt. Und wenn man die Geschichte von Israel anschaut, vom Auszug aus Ägypten an, es war einfach immer nur ein Versagen, ein Versündigen gegen Gott, ein Rebellieren gegen Gott. Und sie haben eigentlich überhaupt keinen Grund darauf, stolz auf sich selbst zu sein. Und es ist einzig und allein Gottes große Gnade, dass dieses Volk nach wie vor existiert, dass es nicht schon längst ausgerottet hat. Es ist kein eigener Verdienst vom Volk. Und wir wissen das, wenn man jemanden versucht zu korrigieren, der irgendwann Denkfehler hat, irgendwo falsch denkt, ist es immer schwierig. Und Korrektur und Kritik wird selten gerne angenommen. Und das hat der Paulus in seinem Leben immer und immer wieder erfahren müssen, so auch hier, dass das von den frommen Juden nicht angenommen worden ist. Sie haben ihn abgelehnt und sie wollten ihn töten. Und das ist die Lektion Nummer 7. Die Reaktion auf unsere Bekehrungsgeschichte hängt nicht von uns ab, sondern sie hängt von Gottes Gnade und vom Glauben oder vom Unglauben der Zuhörer ab. Also das können wir abgeben. Es ist unsere Aufgabe, von Jesus zu erzählen, wie derjenige das dann annimmt, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Ich möchte zum Schluss dann noch eine andere kleine Geschichte erzählen. Es hat sich vor vielen Jahren in England zugetragen, in einer Kirche. Da ist ganz hinten in der letzten Reihe ein ehemaliger verurteilter Einbrecher gesessen. Und auch der Richter, der ihn damals zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt hat, war auch in dieser Kirche, im gleichen Gottesdienst, nur ein paar Meter von ihm entfernt. Und nach der Entlassung aus dem Gefängnis ist dieser Mann eben zum Glauben gekommen und hat eben jetzt diesen Gottesdienst besucht. Und nach dem Gottesdienst sind dann der Pastor und der Richter, die befreundet waren, so gemeinsam Richtung nach Hause gegangen, haben den gleichen Weg gehabt. Und da hat sich dann ein Gespräch ergeben. Und der Pastor fragt: Hast du den ehemaligen Einbrecher da gesehen, neben dir? Und der Richter sagt: Ja, habe ich gesehen. Und dann sind sie schweigend weitergegangen. Und dann sagt der Richter: Was für ein Wunder der Gnade. Ja, das ist es tatsächlich, sagt der Pastor. Wen meinst du? Sagt der Richter. Na, diesen ehemaligen Verbrecher, wenn sonst. Dann sagt der Richter: Na, ich habe mich selbst gemeint. Wie meinst du das? Verstehe nicht. Dann sagt der Richter: Schau her, dieser Einbrecher, der hat gewusst, dass er Sünder ist. Der hat seine Sünden ganz genau gekannt. Und der hat auch gewusst, dass er verloren ist ohne Jesus. Der hat gewusst, dass er jemanden braucht, der ihn rettet. Dem war das bewusst. Aber schau mich an. Ich bin von klein auf gut erzogen worden, habe ein gutes Benehmen, bin angesehen, bin ein Ehrenmann, ich halte mein Wort, ich gehe jeden Tag in die Kirche, ich lese die Bibel, ich spreche meine Gebete und wenn jemand Hilfe braucht, dann hilfe ich ihm. Nur Gottes Gnade hat es veranlasst, dass ein Mensch wie ich draufkommt, dass er genauso einen Retter braucht wie dieser Verbrecher. Nur Gottes Gnade kann veranlassen, dass ich erkenne, dass ich auch ein Sünder bin, genau wie er. Und es braucht viel mehr Gnade, dass mir all mein Stolz und meine Selbstgerechtigkeit vergeben wird. Es ist viel mehr Gnade nötig, um einen Menschen wie mich dazu zu bewegen, einzugestehen, dass ich vor Gottes Augen ein bisschen besser bin als ein Einbrecher. Und es braucht viel mehr Gnade, einen Menschen wie mich zur Umkehr zu bewegen. Wie lautet deine Bekehrungsgeschichte? Warum glaubst du an Jesus? Wichtig ist nicht, dass deine Bekehrungsgeschichte möglichst spannend ist, dass sie gut vorgetragen wird. Wichtig ist nur, dass du eine Bekehrungsgeschichte hast. Dass du den eigenen persönlichen Grund gefunden hast, warum du nicht mehr ohne Jesus leben möchtest. Und dass du deine Bekehrungsgeschichte mit anderen teilst, damit auch andere ihre eigene persönliche Bekehrungsgeschichte erleben können. Amen.